London, 7. September 1978. Die feuchte Luft der Themse klebt an den Fassaden der Waterloo Bridge. Es ist kurz vor 6:30 abends. Die Rush Hour hat die Stadt fest im Griff. Ein ununterbrochener Strom aus roten Doppelstockbussen und schwarzen Taxis schiebt sich über den Asphalt. An der Bushaltestelle wartet ein Mann, der in der anonymen Masse der Pendler beinahe verschwindet. Der gebürtige Bulgare Georgi Markov ist 49 Jahre alt. Sein dunkles Haar liegt akkurat gescheitelt über einer hohen Stirn, während seine Augen wach die Umgebung beobachten. Er trägt ein gut geschnittenes Sakko und hält Ausschau nach der Linie 76. Um ihn herum murmelt die Menge, Bremsen quietschen schrill auf dem Asphalt und der Geruch von Abgasen vermischt sich mit dem feuchten Dunst des Londoner Regens. Plötzlich zuckt Markov zusammen. Ein scharfer, brennender Schmerz schießt durch seinen rechten Oberschenkel. Es fühlt sich an wie ein heftiger Insektenstich. Er fährt herum, während seine Hand instinktiv ans Bein greift. Sein Blick fällt auf einen Fremden, der sich hinter ihm bückt, um einen schweren Regenschirm aufzuheben, der ihm wohl aus der Hand geglitten ist. »I'm sorry«, murmelt der Unbekannte mit einem schweren Akzent. Markov starrt ihn an, doch das Gesicht des Mannes ist vollkommen durchschnittlich. Ohne den Blick zu heben, hastet der Fremde zum Bordstein, winkt ein Taxi herbei und verschwindet im dichten Verkehr. Markov bleibt zurück und reibt sich das Bein. Er betrachtet seine Hose. Da ist ein winziger Tropfen Blut auf dem Stoff. Kaum der Rede wert. Das war wohl ein ungeschickter Unfall mit einer Regenschirmspitze, denkt er verärgert. Er klopft sich den Staub vom Sakko und steigt in den Bus. Während er am Fenster sitzt und beobachtet, wie die Lichter Londons an ihm vorbeiziehen, spürt er nur ein leichtes Pochen im Bein. Nichts Ungewöhnliches nach so einem Stoß. Er steigt am Buschhaus aus, dem Hauptquartier des Rundfunksenders BBC World Service. Er hat eine Sendung vorzubereiten. Er grüßt die Kollegen am Empfang, geht in sein Büro und wirft sein Sakko über den Stuhl. Markov setzt sich an seinen Schreibtisch, schiebt das Papier in die Schreibmaschine und beginnt zu tippen. Der Anschlag der Tasten ist das einzige Geräusch im Raum. Doch nach einer Weile hält er inne. Er reibt sich über die Stirn. Das grelle Licht der Schreibtischlampe scheint plötzlich ein wenig zu hell zu sein. Er schiebt es auf den langen Tag und den Schreck an der Haltestelle. Er tippt weiter, Wort für Wort, Zeile für Zeile. Das Metallgeräusch der Typenhebel hallt unangenehm laut in seinem Kopf nach. Er hält inne und massiert sich die Schläfen, während er leise stöhnt. Ein Schatten fällt über seine Schreibmaschine und als er den Kopf hebt, steht sein Kollege Theo Lirkov neben ihm. Markov zwingt sich zu einem matten Lächeln. Er will keine Unruhe stiften. Doch das Pochen in seinem Oberschenkel hat sich mittlerweile in ein tiefes, heißes Brennen verwandelt. Er verkneift sich ein Stöhnen und zieht die Hose so weit herunter, dass die gerötete Haut seines Oberschenkels im fahlen Licht der Redaktion zu erkennen ist. »Schau dir das an, Theo«, sagt er und versucht, seine Stimme festklingen zu lassen. Er deutet auf den winzigen rötlichen Punkt, der kaum auffällt. Er erzählt ihm von dem Mann an der Brücke, von dem Akzent und dem harten Stoß des Regenschirms. Er versucht, sich wieder dem Papier zuzuwenden, aber die Buchstaben tanzen vor seinen Augen. Die Worte, die er für die Menschen in Bulgarien schreiben wollte, verlieren an Bedeutung. Sie verschwinden hinter dem brennenden Gefühl, das sich von seinem Bein aus unaufhaltsam seinen Weg nach oben bahnt. Markov schiebt den Stuhl zurück, greift nach seinem Sakko und braucht einen Moment, bis er es übergestreift hat. Beim ersten Schritt schwankt der Boden unter seinen Füßen, doch er fängt sich auf der Kante seines Schreibtisches ab. Er verlässt die Redaktion, ohne sich noch einmal umzusehen. Die vertrauten Gänge des Baschhaus wirken auf ihn wie ein Tunnel aus Watte, in dem das Summen der Klimaanlage und das ferne Gemurmel der Kollegen zu einem undefinierbaren Hintergrundrauschen verschmelzen. Die Kühle wird ihm gut tun, denkt er noch, als er in die Londoner Nachtluft hinaustritt. Aber der feine Nieselregen läuft ihm die heißen Schläfen hinab, ohne dass das Pochen in seinem Schädel innehält. Er kann ein Taxi herbeirufen. Während der Wagen anfährt und die Lichter der Stadt in langen, verschwommenen Streifen an den Fensterscheiben vorbeiziehen, lehnt er die Stirn gegen das kühle Glas. Als der Wagen schließlich hält, braucht Markov seine ganze Willenskraft, um mit seinen zittrigen Fingern die Münzen für den Fahrer aus der Tasche zu klauben. Er schleppt sich über die Türschwelle seines Hauses und stützt sich schweratmend gegen die Wand. Er kann den Kopf kaum weit genug heben, um seiner Frau in die Augen zu schauen, als diese besorgt auf ihn zutritt. Annabelle erkennt ihren Mann kaum wieder. Sein Gesicht ist aschfahl, die Augen wirken glasig und sein Hemd klebt schweißnass an seinem Körper. Sie führt ihn ins Schlafzimmer, während er ihr mit brüchiger Stimme von dem Vorfall an der Waterloo Bridge erzählt. Markov vermutet inzwischen, dass der Stoß mit dem Regenschirm kein Versehen war. Als Annabelle ihm die Hose auszieht, sieht sie die Einstichstelle. Ein winziger, entzündeter Punkt inmitten einer Schwellung. Die Nacht verbringt sie an seinem Bett. Das Fieber steigt unaufhörlich auf über 40 Grad, sein Puls rast und er leidet unter heftigem Erbrechen. Annabelle beobachtet hilflos, wie er stündlich verfällt. Am frühen Morgen des 8. September ist ihr Mann kaum noch ansprechbar. Sie zögert nicht länger und lässt ihn in das St. James Hospital in Belem einliefern. Dort treffen sie auf Ärzte, die vor einem Rätsel stehen. Markovs Blutdruck sinkt gefährlich tief, während seine Entzündungswerte massiv ansteigen. Die Mediziner vermuten zunächst eine schwere Blutvergiftung oder einen septischen Schock. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Die Akte Markov. Ein steriles Sektionszimmer im Londoner Süden. Das grelle Licht der Deckenfluter beleuchtet den halb bedeckten Körper eines Mannes. Es ist der 11. September 1978. Georgi Markov ist tot. 4 Tage hat er gegen den Tod angekämpft und schließlich verloren. Dr. Rufus Crompton, einer der erfahrensten Pathologen des St. George Hospital, führt die Obduktion durch. Die Diagnose der behandelnden Ärzte lautet Blutvergiftung. Und es finden sich auch Anzeichen für ein sogenanntes Multiorganversagen, wie es bei einem Schock zum Beispiel infolge einer Blutvergiftung auftreten kann. Aber es gibt viele Gründe für einen Schock. Und Dr. Crompton hat erfahren, dass Markov vor seinem Tod immer wieder folgende Worte gestammelt haben soll. Ich wurde vergiftet. So konzentriert er sich auf den rechten Oberschenkel. Er präpariert das Gewebe um die kleine, unscheinbare Einstichstelle herum, die Markov seinen Ärzten unter Qualen gezeigt hatte. Mit chirurgischer Präzision trägt er die Hautschichten ab. Plötzlich vernimmt er ein metallisches Klicken. Das Skalpell ist auf einen Widerstand gestoßen. Mit einer Pinzette holt Crompton einen winzigen Fremdkörper aus dem Gewebe. Er reinigt das Objekt und legt es auf ein weißes Tuch. Es ist eine Metallkugel, so klein wie ein Stecknadelkopf. In diesem Moment kann Crompton noch nicht ahnen, dass er den Beweis für ein biochemisches Attentat in den Händen hält, das die Welt in dieser Form noch nie gesehen hat. Unter dem Mikroskop offenbart sich die tödliche Genialität dieses Objekts. Die Kugel besteht aus einer Platin-Iridium-Legierung, ist exakt 1,52 mm klein und weist zwei hauchdünne Bohrungen auf. Aber was verbarg die Kugel? Welche Substanz gelangte durch diese Löcher in Markovs Blutbahn und zerstörte seine Organe? Damit beginnt für die Ermittler von Scotland Yard ein medizinisches und geheimdienstliches Rätsel. Die Kugel ist leer, das Gift längst im Körper des inzwischen Verstorbenen verschwunden. Doch während Laboranalysen ergebnislos bleiben und herkömmliche Gifte wie zum Beispiel Arsen oder Thallium wegen der Kleinheit der Kugel eh nicht in Frage kommen, kommt der entscheidende Hinweis aus den Reihen der Geheimdienste. Sie verweisen auf Paris. Dort war nur wenige Wochen zuvor ein anderer bulgarischer Exilant namens Wladimir Kostov in einer Metrostation von einem Unbekannten attackiert worden. Auch Kostov verspürte einen plötzlichen Schmerz, erlitt hohes Fieber, doch er überlebte. Als die britischen Ermittler Kostov bitten, sich untersuchen zu lassen, machen die französischen Mediziner eine verblüffende Entdeckung. In seinem Rücken steckt eine identische Metallkugel aus einer Platin-Iridium-Legierung. Sie war nicht tief genug eingedrungen, um die volle Wirkung zu entfalten. Nun haben die Experten des britischen Forschungszentrums für biologische Waffen in Porton Down eine Vergleichsprobe. Sie untersuchen die mikroskopischen Bohrungen und stehen vor einer mathematischen Gewissheit. In diesen Hohlraum passen kaum 0,2 Milligramm einer Substanz. Es gibt nur sehr wenige Gifte auf der Welt, die in einer so verschwindend geringen Menge einen gesunden Mann töten können. Eines davon ist Rizin, gewonnen aus den Samen des Wunderbaums. Und genau dieses Rizin gilt als eine der giftigsten Substanzen der Natur. Aber bevor wir jetzt fortfahren, hier ein kleiner Querverweis. Das Forschungszentrum Porton Down war schon einmal Hauptdarsteller in diesem Podcast. In einer meiner spannendsten Folgen, Das ausgefallene Sterben, geht es um die Entwicklung einer Biowaffe im Zweiten Weltkrieg. Da ein direkter chemischer Nachweis im Blut Markovs unmöglich ist, das Gift ist ein Protein, das der Körper nach wenigen Tagen vollständig abbaut, greifen die Wissenschaftler zu einem indirekten Beweis. In Porton Down wird ein Schwein mit einer minimalen Dosis Rizin infiziert. Der klinische Verlauf ist identisch. Das Tier entwickelt dasselbe rasante Fieber und stirbt an jenem Multiorganversagen, das Dr. Crompton bei Markov dokumentiert hat. Es ist eine Beweisführung durch Analogie. Ein direkter Nachweis des Gifts in Georgi Markovs Adern wird nie gelingen, doch die Kombination aus der Pariser Kugel, dem Tierversuch und der extremen Potenz der Substanz lässt nur einen Schluss zu. Markov wurde mit Rizin hingerichtet. Die Suche nach den Tätern führt nun weg von den medizinischen Laboren und tief hinein in die Archive der osteuropäischen Geheimdienste. Aber lasst uns zunächst noch in die Biochemie dieser Substanz eintauchen. Was ist Rizin überhaupt und wie wirkt es? Und damit ist es wieder Zeit für eine Diagnoseinfo. Rizin. Der Name kommt uns doch vom Rizinusöl bekannt vor, das wir vielleicht noch aus der Hausapotheke unserer Großeltern kennen. Doch während das Öl ein meist harmloses, wenn auch unangenehmes Abführmittel ist, verbirgt sich in den Samen derselben Pflanze, des Wunderbaums, einer der unheimlichsten Killer der Natur. Der Wunderbaum, den Botaniker Ricinus communis nennen, ist heute ein wahrer Weltenbummler. Ursprünglich stammt er aus den warmen Regionen des nordöstlichen Afrikas und dem Nahen Osten, insbesondere aus Äthiopien. Dort wächst er in seinem natürlichen Habitat als andauernder, verholzender Strauch oder sogar als kleiner Baum, der über 10 Meter hoch werden kann. Da die Pflanze jedoch sehr anpassungsfähig ist, hat sie sich über die Jahrhunderte fast überall dort ausgebreitet, wo das Klima mild genug ist. In den Tropen und Subtropen weltweit, von Indien über Brasilien bis hin zum Mittelmeerraum, findet man den Wunderbaum heute oft am Straßenrand, auf Schuttplätzen oder an Flussufern. Er gilt dort vielerorts als invasive Art, da er extrem schnell wächst und kaum Ansprüche an den Boden stellt. Bei uns in Mitteleuropa hingegen spielt der Wunderbaum eine andere Rolle. Da er keinen Frost verträgt und den Winter im Freien nicht überlebt, wird er hier meist als einjährige Zierpflanze in Gärten und Parks gehalten. Wegen seiner großen handförmigen Blätter, die oft tiefrot schimmern, und der stacheligen Früchte schätzen ihn Gärtner für seine exotische Optik. Er wächst in einem einzigen Sommer oft 2 bis 3 Meter hoch, bevor er beim ersten Bodenfrost abstirbt. Daher wird er bei uns oft eher als Strauch bezeichnet. Also nicht wundern. Aber über etwas anderes kann man sich wirklich wundern. Man muss sich diesen Kontrast auf der Zunge zergehen lassen. In einem Land, in dem wir die DIN-Norm 18040-1 für die Barrierefreiheit von Türen haben und in dem die Garagenverordnung penibel vorschreibt, dass man in seiner eigenen Garage zwar ein Auto, aber unter keinen Umständen einen Satz alter Gartenstühle lagern darf, herrscht beim Wunderbaum Gelassenheit. Wir regeln in Deutschland mit einer Hingabe, die an Besessenheit grenzt, die maximale Höhe von Hecken zum Nachbargrundstück oder die korrekte Neigung von Dachrinnen. Es gibt die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, die uns vorschreibt, dass ein Laubbläser am Samstagnachmittag pünktlich um 13 Uhr verstummen muss, wenn er nicht das richtige EU-Umweltzeichen trägt. Wir überwachen die Krümmung von Gurken und die genaue Zusammensetzung von Zimtsternen, als hinge das Schicksal der Zivilisation davon ab. Aber dann tritt man vor die Tür, blickt in einen gepflegten Vorgarten und sieht dort einen schönen Zierbaum mit so kleinen Samen dran stehen. Hier endet der deutsche Regulierungseifer abrupt. Es ist eine juristische Gratwanderung, die einem ein ungläubiges Kopfschütteln abringt. Die reine Substanz, das Rizin, unterliegt dem Kriegswaffenkontrollgesetz und dem internationalen Chemiewaffenübereinkommen. Der Besitz 1 Milligramms dieses Pulvers würde ein Sondereinsatzkommando auf den Plan rufen und den Tatbestand der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat erfüllen. Es ist eine Substanz, die weltweit geächtet ist, auf einer Stufe mit Senfgas oder VX. Doch sobald das Gift in eine hübsche rote Samenschale verpackt ist und an einem Strauch im Garten hängt, gilt es plötzlich als botanisches Kulturgut. Und obwohl die Substanz bei oraler Aufnahme weniger giftig ist, bleibt sie immer noch enorm giftig und tödlich. Dennoch darf man diese biologische Fabrik für eine völkerrechtlich verbotene Waffe völlig legal im Baumarkt kaufen, direkt neben den Stiefmütterchen und dem Rindenmulch. Während fluorhaltiges Mineralwasser nur mit Warnhinweis verkauft werden darf, kann man den Wunderbaum nach Belieben züchten, vermehren und verschenken. Es ist diese bizarre Lücke im System. Wir regulieren die Akustik des Rasenmähers, aber wir ignorieren die tödliche Gefahr, die nur einen unbewachten Moment im Sandkasten entfernt ist. Genau diese Ambivalenz zwischen dem harmlosen Gartenidyll und der skrupellosen Effizienz einer chemischen Waffe macht den Fall Markov so verstörend. Die Attentäter mussten nicht in ein Hochsicherheitslabor einbrechen. Sie nutzten eine Substanz, die mancherorts buchstäblich über den Gartenzaun hängt. Rizin ist ein sogenanntes Eiweißgift. Es besteht aus zwei Teilen, die eine fatale Verbindung eingehen. Der erste Teil ist im Grunde nur dazu da, die Tür zu unseren Körperzellen zu öffnen. Er täuscht der Zelle vor, ein ganz normaler Nährstoff zu sein. Die Zelle fällt auf diesen Trick herein, lässt das Rizin durch seine äußere Membran passieren und zieht das Gift bereitwillig in ihr Innerstes. Sobald das Rizin die Schwelle überschritten hat, lässt es die Maske fallen. Der zweite Teil des Giftes wird aktiv und steuert direkt auf die Ribosomen zu. Das sind die kleinen Werkstätten unserer Zellen, in denen rund um die Uhr Proteine hergestellt werden. Ohne Proteine können wir nicht leben, sie sind der Grundstoff unseres Körpers. Rizin entfernt nun wie mit einem chirurgischen Skalpell ein ganz wichtiges Molekül des genetischen Codes genau dieser Ribosomen. Damit wird die Werkbank des Lebens nicht nur beschädigt, sie wird augenblicklich stillgelegt. Und ohne diese Werkbank keine Eiweiße. Der fatale Clou dabei: da Ribosomen selbst zu einem wesentlichen Teil aus Eiweißen bestehen, die nur sie selbst produzieren könnten, ist die Zelle nun am Ende ihrer Möglichkeiten. Sie kann die defekten Maschinen nicht mehr reparieren und auch keine neuen nachbauen. Es ist ein Circulus Viciosus entstanden, aus dem es kein Entrinnen gibt. Die Zelle verliert jegliche Funktion. Sie kann sich weder teilen noch regenerieren. Das betrifft aber eben nicht nur eine Zelle, sondern Milliarden von Zellen im Körper. Sie werden zeitgleich funktionslos und sterben schließlich ab. Und dieser Vorgang ist unumkehrbar. Man könnte sagen, Markovs Schicksal war in der Millisekunde des Stichs besiegelt. Nun wird natürlich auch klar, dass es zu einem Multiorganversagen kommt, dass also nach und nach alle Organsysteme versagen. Und genauso nachvollziehbar ist dann auch, dass die Ärzte sich die Haare rauften, weil sie keine Ursache fanden und daher auf die naheliegendsten Denkmodelle, wie zum Beispiel einen septischen Schock, zurückgriffen. Die Proteinsynthese stagniert, die Zellen sterben und es kommt zum Multiorganversagen. Aber was bedeutet das für den Patienten konkret? Da die Zellen der Darmschleimhaut im gesunden Zustand eine extrem hohe Erneuerungsrate haben, führt der Stillstand der Zellerneuerung dazu, dass die schützende Innenauskleidung des Verdauungstrakts binnen Stunden zerfällt. Klinisch beobachtet man bei Patienten in diesem Stadium massives, oft unstillbares Erbrechen und Durchfall, beides oft mit blutigen Beimengungen. Da die Darmwand ihre Dichtigkeit verliert, können Darmbakterien in den Blutkreislauf übertreten, was eine Sepsis, also Blutvergiftung, einleitet, die sich durch Schüttelfrost und das rapide Ansteigen der Körpertemperatur auf über 40 Grad bemerkbar macht. In der Leber werden lebenswichtige Gerinnungsfaktoren nicht mehr produziert. Dies führt dazu, dass das Blut seine Gerinnungsfähigkeit verliert. Dadurch kommt es zu punktförmigen Hauteinblutungen, sogenannte Petechien, aber auch zu spontanen Blutungen aus den Schleimhäuten und Blutergüssen an Stellen, die keinem mechanischen Trauma ausgesetzt waren. In der Niere kommt die Harnproduktion fast vollständig zum Erliegen, Flüssigkeit verbleibt im Körper. Dies führt zur Bildung von massiven Ödemen. Das Gewebe schwillt an, was besonders an den Extremitäten und im Gesicht durch eine Umfangszunahme und eine pralle, gespannte Haut sichtbar wird. Durch den massiven Untergang von Endothelzellen, den Zellen, die unsere Blutgefäße von innen auskleiden, werden die Kapillaren, die kleinsten Blutgefäße überall im Körper, undicht. So kann das Blutplasma aus den Gefäßen in den Zellzwischenraum sickern. Der Blutdruck sinkt dadurch massiv ab, während der Puls kompensatorisch ansteigt, um die lebenswichtigen Organe mit dem noch verbliebenen Blutvolumen zu versorgen. Die Haut des Patienten wird infolge der mangelnden Durchblutung aschfahl und kaltschweißig. Letztendlich versagt das Herz-Kreislauf-System, weil das Herz kein Blut zum Pumpen mehr hat und selbst auch nicht mehr mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Es hört auf zu schlagen. Dieser Verlauf tritt, wie schon erwähnt, nicht nur bei Rizin auf und hilft daher nicht bei der Ursachenforschung. Dazu kommt noch, dass Rizin nach getaner Arbeit fast spurlos verschwindet. Da es selbst ein Protein ist, baut der Körper es nach kurzer Zeit ab. Was bleibt, ist ein Trümmerfeld aus versagenden Organen mit so geringen Spuren, dass ein normales Screening versagt. Georgi Markov hatte gegen diese winzige Menge, die kaum größer als ein Sandkorn war, keine Chance. Sein Körper wurde von innen heraus stillgelegt, während er noch versuchte, seine Berichte für den BBC World Service zu tippen. Damit verlassen wir das Labor und die molekularen Werkbänke und begeben uns in das trübe Fahrwasser der Geheimdienste des Kalten Krieges. Denn das Was kennen wir nun. Bleibt die Frage nach dem Wer, dem Warum und dem konkreten Woher. Und da führt die Spur unweigerlich nach Sofia und Moskau. Quelle Surprise! Markov war in den 1960er Jahren ein gefeierter Schriftsteller in seiner Heimat Bulgarien. Er war der strahlende Stern am bulgarischen Literaturhimmel und genoss Privilegien, von denen normale Bürger nicht einmal zu träumen wagten. Er besaß ein Auto, durfte westliche Zeitschriften lesen und, was am schwersten wog, er gehörte zum engsten Kreis um den Diktator Todor Schiwkow. Er begleitete ihn auf Jagdausflügen, saß an dessen Tafel und beobachtete die Elite des Landes aus nächster Nähe. Das Regime glaubte, ihn mit Luxus und Anerkennung gekauft zu haben, um ihn als kulturelles Aushängeschild der sozialistischen Überlegenheit zu nutzen. Doch in Markov wuchs der Widerstand. Je tiefer er in die Zirkel der Macht blickte, desto mehr widerte ihn der moralische Verfall an, den er dort sah. Der Wendepunkt kam 1969, als sein sozialkritisches Theaterstück »Der Mann, der die Frau war« verboten wurde. Anstelle der Wahrheit wurde loyale Hofberichterstattung erwartet. Daher traf Markov im Juni 1969 eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern sollte. Er erhielt die seltene Genehmigung, seinen Bruder in Italien zu besuchen. Ein Privileg, das nur den Vertrauenswürdigsten gewährt wurde. Er stieg in seinen Wagen, verließ Sofia und nutzte die einmalige Chance zur Flucht. In Italien angekommen, stand er vor dem Nichts. Er hatte seinen Status, seinen Ruhm und seine Sicherheit in Bulgarien zurückgelassen. Die Reaktion des Regimes folgte prompt und unerbittlich. Während Markov schließlich in London versuchte, als mittelloser Emigrant in einer fremden Sprache Fuß zu fassen, wurde er in seiner Heimat in Abwesenheit zu 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Offizieller Grund: Fahnenflucht. Doch das Urteil beinhaltete weit mehr als nur eine Haftstrafe. Es führte zu einer totalen Enteignung. Alles, was er sich aufgebaut hatte, seine Wohnung, sein Erspartes, sein gesamter Besitz, wurde vom Staat eingezogen. Sein Name wurde aus den Literaturverzeichnissen getilgt, seine Bücher makuliert. Georgi Markow sollte im öffentlichen Bewusstsein Bulgariens aufhören zu existieren. Er wurde zur Persona non grata erklärt. Aber man kann einen Menschen nicht einfach auslöschen, wenn er eine Stimme hat. Markow fand diese Stimme beim Sender BBC World Service und bei Radio Free Europe. Und hier begann der Teil, der sein Todesurteil herbeiführen sollte. Er sendete seine Reportagen über Bulgarien über den Äther. Das war kein trockenes politisches Programm. Er erzählte Geschichten, er beschrieb, wie Schiwkow wirklich war, wie die Funktionäre sich bereicherten, während das Volk Schlange stand. Während in Bulgarien ein Informationsmonopol herrschte, gab es plötzlich diese Stimme aus London. Trotz massiver Störsender, riesiger Antennenanlagen, die die Frequenzen mit ohrenbetäubendem Rauschen fluteten, schlich sich Markow in die Wohnzimmer seiner Heimat. Man muss sich die beklemmende Szene vorstellen. In den dunklen Wohnblocks von Sofia saßen die Menschen abends mit dem Ohr direkt am Lautsprecher ihrer alten Radiogeräte. Sie drehten vorsichtig am Frequenzrad, um zwischen dem Dröhnen der Störsender Markows Worte einzufangen. Es war ein lebensgefährlicher Akt. Wer dabei erwischt wurde, verlor seinen Arbeitsplatz, seinen Studienplatz oder landete in den Verhörräumen der Staatssicherheit. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Markow war für Schiwkow gefährlicher als jede Armee. Er war ein Insider, der auspackte. Er zerstörte den Mythos der moralischen Integrität der Partei. Schiwkow empfand dies als einen tiefen, persönlichen Verrat eines Mannes, dem er sich einmal sehr verbunden gefühlt hatte. Da man Markow jedoch nicht in eine bulgarische Zelle sperren konnte, wandelte sich die Haftstrafe in der Logik des Geheimdienstes stillschweigend in ein Todesurteil um. Zweimal versuchte der bulgarische Geheimdienst, Markow im Exil zu töten oder zurückzuentführen. Beide Male scheiterte er. Der Anschlag auf der Waterloo Bridge war schließlich der dritte, minutiös geplante Versuch, die Stimme zum Schweigen zu bringen, die das Regime entblößte. Die Planung lag beim bulgarischen Geheimdienst, dem DS, Darshavna Sigurnost, oder so ähnlich. Doch die technische Expertise kam noch weiter aus dem Osten. Es ist heute historisch gesichert, dass Schiwkow die Hilfe des sowjetischen KGB suchte. Der KGB-General Oleg Kalugin bestätigte später, dass die Sowjets zunächst zögerten, sich an einem Mord auf britischem Boden zu beteiligen, schließlich aber nachgaben. Der operative Arm vor Ort war vermutlich ein italienischer Agent mit dem Decknamen Piccadilly, der im Auftrag des bulgarischen Dienstes handelte. Doch er war nur der Vollstrecker eines Plans, der in den Hinterzimmern der Macht in Sofia und Moskau geschmiedet worden war. Das bringt uns zur entscheidenden Frage nach der Herkunft des Giftes. Rizin wächst zwar im Garten, Aber die hochreine Extraktion und vor allem die Verbringung in jene winzige Platin-Iridium-Kugel erforderte spezialisierte Labore. Die Spur führt direkt zum KGB-Labor Nummer 12, auch bekannt als die Kammer. Dies war eine streng geheime Einrichtung in Moskau, die sich ausschließlich mit der Entwicklung von Giften und lautlosen Tötungswerkzeugen für, man höre und staune, Spezialoperationen befasste. Hier wurde nicht nur das Rezin in der notwendigen Reinheit hergestellt, sondern auch die mechanische Lösung für den Anschlag entwickelt. Die zwei winzigen Bohrungen waren mit einer speziellen Substanz verschlossen, die bei Körpertemperatur schmolz und das Gift erst im Gewebe des Opfers freisetzte. Sozusagen eine Zeitbombe im Millimeterformat. Es war also eine Symbiose des Schreckens. Der bulgarische Wille zur Vernichtung eines Kritikers traf auf die sowjetische Hochtechnologie des Tötens. Und damit reiste ein Gift aus einer Moskauer Giftküche nach Großbritannien, um auf einer Londoner Brücke eine dunkle Geschichte der Medizin zu schreiben. Das Attentat an jenem 7. September 1978 war kein improvisierter Akt, sondern das Ergebnis einer minutiös geplanten Operation. Die Täter wussten genau, wann Georgi Markow seinen Dienst beim BBC World Service antrat und welchen Weg er zur Bushaltestelle nahm. Entgegen dem populären Mythos war die Tatwaffe vermutlich kein gewöhnlicher Regenschirm, der wie ein Gewehr abgefeuert wurde. Vielmehr gehen moderne Rekonstruktionen, auch nach Aussagen ehemaliger KGB-Offiziere, davon aus, dass es sich um eine spezialisierte Luftdruckwaffe handelte, die lediglich in das Gestell eines Regenschirms integriert war, oder um einen unscheinbaren metallischen Gegenstand, den der Attentäter direkt in der Hand hielt. In diesem Fall hätte der Regenschirm lediglich als Ablenkungsmanöver gedient. Der Vorgang dauerte kaum eine Sekunde. Als der Attentäter Georgi Markow auf der Waterloo Bridge passierte, löste er den Mechanismus aus. Ein kleiner Stoß mit komprimiertem Gas schleuderte die winzige Kugel direkt in Markows rechten Oberschenkel. In dem Moment, in dem die Kugel in sein Muskelgewebe eindrang, begann seine eigene Körperwärme, die Versiegelung der Bohrlöcher zu lösen. Das hochreine Rizin sickerte langsam, aber stetig aus dem metallischen Depot in seine Blutbahn. Und während der Attentäter in ein Taxi stieg und in der Londoner Rush Hour verschwand, begann in Markows Körper der biochemische Countdown. Die Suche nach dem Mann, der auf der Waterloo Bridge den Abzug drückte, glich in Zeiten des Kalten Krieges einem mühsamen Puzzle. Erst nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Bulgarien tauchten in den Archiven von Sofia Dokumente auf, die zu einem Mann führten. Francesco Gulino, ein Italiener mit dänischem Pass, der unter dem Codenamen Piccadilly für den bulgarischen Geheimdienst arbeitete. Die Indizien gegen ihn waren erdrückend. Gulino befand sich zum Zeitpunkt des Anschlags nachweislich in London. Er erhielt unmittelbar danach hohe Geldzahlungen vom bulgarischen Regime und verschwand dann von der Bildfläche. Doch als dänische Ermittler ihn 1993 schließlich verhörten, endete die Jagd in einer Sackgasse. Da die entscheidenden Einsatzakten in Bulgarien kurz zuvor vernichtet worden waren, fehlten die materiellen Beweise für eine Anklage. Gulino bestritt die Tat und durfte gehen. Er verbrachte den Rest seines Lebens als unauffälliger Antiquitätenhändler in der beschaulichen Stadt Wels in Oberösterreich, bis er im August 2021 im Alter von 75 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Er starb an einer natürlichen Ursache und nahm sein Wissen mit ins Grab. Der Fall Georgi Markow markiert den Beginn, doch die Geschichte des Rizins als politische Waffe setzte sich mit einer fast schon bizarren Wendung in den USA fort. Im Jahr 2013 rückte die Schauspielerin Shannon Richardson in den Fokus des FBI. Manche kennen sie vielleicht aus einer kleinen Rolle bei The Walking Dead. Sie hatte Briefe an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama und den New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg versandt, die mit Rizin benetzt waren. Das besonders perfide an diesem Fall war jedoch nicht nur das Gift, sondern das Motiv. Richardson befand sich in einem erbitterten Scheidungskrieg. Sie verfasste die Drohbriefe so, dass der Verdacht auf ihren Ehemann fallen sollte. Sie ging sogar so weit, ihn selbst bei den Behörden anzuzeigen und behauptete, er habe die Briefe verschickt. Die Ermittler stellten jedoch schnell fest, dass die Spuren auf ihrem eigenen Computer zu finden waren. Sie wurde schließlich zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Es war ein Fall, in dem ein potenzieller Massenmord als Waffe in einem privaten Rosenkrieg missbraucht wurde. Nur 7 Jahre später, im September 2020, gab es einen ähnlichen Vorfall. Eine 53-jährige Kanadierin namens Pascal Ferrier schickte einen mit Rizin versetzten Brief an Donald Trump ins Weiße Haus. In dem Schreiben forderte sie ihn unumwunden auf, seine Kandidatur zurückzuziehen und bezeichnete ihn als hässlichen Tyrannenclown. Auch dieser Brief wurde in einer Abfangstation der Regierung entdeckt. Ferrier wurde an der Grenze festgenommen. Sie trug eine geladene Waffe bei sich und hatte zudem Briefe an Gefängnisbehörden in Texas geschickt, in denen sie ebenfalls Rizinspuren hinterließ. Sie wurde 2023 zu fast 22 Jahren Haft verurteilt. Nun werdet ihr euch eventuell fragen, wie es den Behörden gelungen ist, das Rizin auf den Briefen zu entdecken und das, obwohl ja winzige Mengen ausreichen. Und jetzt müssen wir mal ganz weit abrücken von unserer Vorstellung eines staubigen Postamtes, in dem Angestellte per Hand Briefe sortieren. Die Antwort liegt vielmehr in einem technologischen Wettrüsten, das die Sicherheitsarchitektur der Welt nach der Jahrtausendwende grundlegend verändert hat. Wenn heute ein Brief an wichtige Politiker geschickt wird, landet er in einem hochgesicherten externen Screening-Zentrum. Dort wird die Post in speziellen Kabinen maschinell bewegt, wodurch minimale Luftwirbel entstehen. Hochsensible Sensoren saugen diese Luft permanent ab und analysieren sie mittels der sogenannten Ionenmobilitätsspektrometrie. Man muss sich das wie eine digitale Nase vorstellen, die in Millisekunden die chemische Signatur von Molekülen erkennt. Da Rizin ein sehr großes und komplexes Protein ist, hinterlässt es eine unverkennbare Spur. Selbst wenn nur winzigste Mengen an der Innenseite eines Kuverts haften, schlägt das System Alarm. Zusätzlich werden verdächtige Sendungen automatisierten Wischtests unterzogen und oft mit hochenergetischen Elektronenstrahlen behandelt. Diese technische Aufrüstung hat dazu geführt, dass der einstige Vorteil des Giftmörders, die Heimlichkeit, heute an der Präzision der Sensoren scheitert. Ganz anders sieht das natürlich im privaten Umfeld aus. Ein medizinisch besonders erschütterndes Beispiel ist die Geschichte der US-amerikanischen Ärztin Deborah Green und ihres Ehemanns, des Onkologen Michael Farrer. Über Monate hinweg litt Farrer unter mysteriösen, lebensgefährlichen Krankheitsschüben. Er wurde mehrfach mit schwerem Erbrechen, hohem Fieber und rätselhaften neurologischen Ausfällen in das Krankenhaus eingeliefert, in dem er selbst praktizierte. Doch die besten Mediziner der Stadt standen vor einem Rätsel. Nichts passte zusammen. Während Farah um sein Leben kämpfte, zeigte sich Deborah Green als die personifizierte Aufopferung. Sie wich nicht vom Krankenbett ihres Ehemannes, fütterte ihn, hielt seine Hand und diskutierte mit den Kollegen auf Augenhöhe mögliche Diagnosen. In der Klinik galt sie als die besorgte, liebende Ehefrau, die verzweifelt um das Leben ihres Mannes bangte. Als Farah wider Erwarten überlebte und die Scheidung plante, erlebte seine alkoholabhängige Ehefrau einen schweren Kontrollverlust und legte im Herbst 1995 an mehreren Stellen in ihrem luxuriösen Anwesen in Prairie Village Feuer. Während das Haus lichterloh brannte, gelang es ihr, sich nach draußen zu retten. Doch zwei ihrer drei Kinder kamen in den Flammen ums Leben. Erst dieser unfassbare Akt der Gewalt lenkte den Fokus der Ermittler auf die Ärztin. Bei der Durchsuchung ihrer persönlichen Gegenstände stießen die Kriminalisten auf die entscheidende Spur. In ihrer Handtasche fanden sie Packungen mit Rizinussamen und Reste des daraus extrahierten Pulvers. In Kombination mit den eingelagerten Blutproben ihres Mannes, die nun gezielt auf Rizin-Antikörper untersucht wurden, brach ihr Kartenhaus zusammen. Deborah Green wurde schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Der wohl gefährlichste Fall auf deutschem Boden ereignete sich im Juni 2018 in Köln. Ein tunesischer Staatsbürger und seine deutsche Ehefrau hatten sich in einer gewöhnlichen Mietwohnung ein Labor eingerichtet. Die Behörden wurden durch den Kauf einer großen Menge an Rizinussamen im Internet aufmerksam. Bei der Razzia fanden die Beamten über 3000 Samen und bereits signifikante Mengen des fertigen Giftes. Die Ermittlungen ergaben, dass das Paar einen Sprengsatz plante, der mit Rizin angereichert werden sollte. Eine biologische Bombe. Es war das erste Mal, dass eine konkrete terroristische Planung mit biologischen Kampfstoffen in Deutschland dokumentiert wurde. Die Vorstellung, dass dieses Gift, das einst nur in den Laboren des KGB existierte, nun in einer Kölner Küche hergestellt wurde, erschütterte die Sicherheitsbehörden nachhaltig. Das Paar wurde zu langen Haftstrafen verurteilt. Was bleibt? Man könnte nach all diesen Fällen verzagen und das Gefühl haben, wir seien dieser biologischen Gefahr schutzlos ausgeliefert. Doch die Weltgemeinschaft hat auf die dunkle Geschichte des Rizins reagiert. Heute steht die Substanz im Zentrum eines der strengsten internationalen Überwachungssysteme, die jemals für einen chemischen oder biologischen Stoff geschaffen wurden. Völkerrechtlich nimmt Rizin eine beinahe einzigartige Sonderstellung ein, da es die Grenze zwischen Chemie und Biologie verwischt. Diese Dualität führt dazu, dass die Substanz nicht nur unter eine, sondern gleich unter zwei der mächtigsten globalen Sicherheitsarchitekturen fällt. Zum einen wird Rizin im Chemiewaffenübereinkommen, kurz CWÜ, geführt. Dort steht es in der sogenannten Liste 1 der Kategorie für die gefährlichsten Kampfstoffe der Welt in direkter Nachbarschaft zu Nervengasen wie Sarin oder VX. Für die internationale Gemeinschaft bedeutet dies eine kompromisslose Ächtung. Die Entwicklung, Produktion, Lagerung und der Einsatz von Rizin sind weltweit verboten. Doch damit endet die Kontrolle nicht. Da Rizin kein künstliches Laborprodukt ist, sondern ein natürliches Toxin aus den Samen des Wunderbaums, unterliegt es zusätzlich dem Biowaffenübereinkommen. Dieser völkerrechtliche Vertrag verbietet die Nutzung biologischer Agenzien als Waffe. Rizin ist damit das Paradebeispiel für einen Stoff, der sowohl als chemisches Gift als auch als biologische Waffe geächtet ist. Wer heute legitim mit Rizin forscht, sei es um wirksame Gegengifte oder Krebstherapien zu entwickeln, arbeitet unter einer lückenlosen Überwachung. Jedes Milligramm in den Laboren weltweit muss der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag gemeldet werden. In Deutschland wird dieser internationale Rahmen durch das Kriegswaffenkontrollgesetz in nationales Recht gegossen. Hier findet man Rizin explizit in der Kriegswaffenliste wieder. Das bedeutet ganz konkret, sobald das Gift aus der Samenschale der Pflanze extrahiert wird, verlässt es den Bereich der Botanik und wird juristisch zu einer Kriegswaffe. Der Besitz ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein schweres Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit. Was 1978 auf der Waterloo Bridge als Attentat begann, hat die Welt also wachgerüttelt. Georgi Markow verlor sein Leben. Doch sein Schicksal hat dazu beigetragen, dass wir uns heute gegen toxische Substanzen besser schützen können. Und dabei ist Rizin einer der wenigen Fälle, bei denen die Dosis nicht das Gift macht. Denn Rizin ist so gut wie in jeder noch so kleinen Dosis tödlich. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.